neue Reihe an, obwohl es natürlich die kontinuierliche Lesung ist. Und mir scheint, es sind auch einige neue Gesichter da, was natürlich schön ist. Und ich hoffe, Sie kommen auch gut rein mit den Dingen, die wir heute machen. Wir sind beim zweiten Wochenabschnitt aus dem Buch Levitikus. Es geht weiter mit den Opfern, wo wir uns ja schon mit einigen Beispielen letztes Mal auseinandergesetzt haben. Und wir werden gleich auch in den Textbeispielen, die ich bringe, eine Diskussion sehen, was denn die Vorschriften über die Opfer, die wir letzte Woche hatten, von denen unterscheidet, die wir diese Woche haben. Und danach geht es dann, wo ich allerdings jetzt keine Texte zugebracht habe, da werden wir dann in der nächsten Woche mehr zu gehen, geht es um die spezifische Einsetzung Aarons und seiner Söhne in das Priesteramt. Wir hatten in einem der Wochenabschnitte im Buch Exodus wurde schon beschrieben, wie Gott Mose befiehlt, die Priester einzuweihen. Und hier wird jetzt die Durchführung nachgetragen, so wie in Exodus ja schon nach der Anordnung über die Errichtung der Stiftshütte auch die Ausführung beschrieben wurde. Und was noch fehlt an Ausführung, ist eben jetzt die Einführung der Priester. Es werden die Opfer beschrieben, die Mose gibt, was natürlich ein einmaliger Fall ist, denn sobald die Priester eingeweiht sind, darf ja nur noch jemand, der Nachkomme Aarons ist, opfern. Aber solange sie noch nicht eingeweiht sind, kann es eben Mose einmalig tun. Und dann sitzen sie 7 Tage am Eingang der Stiftshütte, bis sie dann wirklich ihren Dienst beginnen werden. Und damit beginnt dann unser nächster Abschnitt, der eben am 8. Tag, so heißt er dann auch, beginnen wird. Und von daher habe ich die Dinge, die sich auf dieses Thema beziehen, auf das nächste Mal vertagt. Und jetzt geht es erstmal um den Zusammenhang mit unserem vorigen Wochenabschnitt. Und ich habe hier eine Erklärung von Nechama Leibowitsch ausgesucht. Wir hatten schon mal ein paar Beispiele von ihr. Was sie charakterisiert hat, war ja, dass sie bestimmte Fragen an den biblischen Text, an den Text der Tora stellt, und diese Fragen dann mit Hilfe von Kommentaren aus unterschiedlichen Jahrhunderten durchgeht und die auch wieder selber kommentiert, sodass wir also auch oft einen Überblick über unterschiedliche Ansichten bekommen. Und hier eben eher Abschnitt zu der Frage, wie der Zusammenhang mit dem vorigen Abschnitt ist. Wenn wir den Beginn des Wochenabschnitts und er rief, also den vorigen, mit dem Beginn unseres Wochenabschnitts vergleichen, verstehen wir sofort, warum die Tora noch einmal auf die einzelnen Arten der Opfer zurückkommt und was zur Änderung im Aufbau des Abschnitts und in den Einzelheiten der Dinge führte. Wir haben den Beginn des ersten Abschnitts, sprich zu den Kindern Israels und sag ihnen. Und hier unser Abschnitt in Levitikus 6,2 beginnt, gebiete Aaron und seinen Söhnen, dahingegen, dass du sprichst. Da sich unser Abschnitt an die Priester wendet, werden in ihm die Einzelheiten des Opferdienstes gegeben. Und daher ist auch die Reihenfolge, in der die Arten der Opfer aufgezählt werden, anders. Und es ist also jetzt in Tabelle auf der linken Seite, wie wir es im vorigen Abschnitt hatten, zunächst die Brandopfer, dann die Speiseopfer, dann die Ganzopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer. Und in unserem Abschnitt ist es zunächst noch gleich, das Brandopfer und das Speiseopfer, aber dann ändert sich die Reihenfolge und das Sünd- und das Schuldopfer wird dem Ganzopfer vorgezogen. Und dazu schreibt Nechama Leibowitsch, die unterschiedliche Reihenfolge erklärt sich, wie oben gesagt, aus den ersten Versen der beiden Abschnitte, in denen gesagt wird, an wen die Vorschriften gerichtet sind. Wenn sich der Abschnitt an die Israeliten, an diejenigen, die die Opfer bringen, wendet, ist die Reihenfolge Opfer, die auch freiwillig dargebracht werden. Brandopfer, Speiseopfer und Ganzopfer. Und danach die Pflichtopfer, die man verpflichtet ist, bei besonderen Gelegenheiten darzubringen. Sündopfer und Schuldopfer. Wenn die Vorschriften sich jedoch an die Priester richten, ist die Einteilung nach dem Grad der Heiligkeit. Und die heiligsten Opfer kommen zuerst. Brandopfer und Speiseopfer, Sündopfer und Schuldopfer und danach die Opfer mit einem leichten Grad der Heiligkeit, Ganzopfer, da die Priester die Ordnung ihrer Darbringung, die beim Dienst erforderliche Vorsicht und Ähnliches kennen müssen. Beide Abschnitte beginnen mit dem Brandopfer. Die Midrashim unserer Weisen gaben sich nicht mit der Erklärung der Ordnung des Aufbaus zufrieden, mit der Erklärung der Aufeinanderfolge nach der Logik, die im Aufbau liegt. Und tatsächlich ist es nicht immer möglich, die Logik in der Aufeinanderfolge von Abschnitten aufzudecken, sondern bemühten sich, die Aufeinanderfolge assoziativ zu erklären und aus ihr ethische Aspekte zu lernen. Hier die Worte unserer Rabbinen über die Verbindung des Beginns unseres Abschnitts mit dem Ende des Abschnitts und er rief, wie sie im Midrash Tanchuma im zweiten Kapitel zu Zaf angeführt werden. Gebiete Aaron, dies ist die Tora des Brandopfers. Der Heilige gepriesen sei, er sagte, haltet ein, was vor dieser Angelegenheit geschrieben steht. Und dann, dies ist die Tora des Brandopfers. Warum? Denn ich, der Herr, liebe das Recht und hasse Raub beim Brandopfer, selbst beim Brandopfer. Was steht vor dieser Angelegenheit geschrieben? Und wenn er sündigt und schuldig ist, soll er das, was er geraubt hat, zurückgeben. Und danach, dies ist die Tora des Brandopfers. Wenn du ein Opfer darbringen willst, raube niemandem etwas. Warum? Denn ich, der Herr, liebe das Recht und hasse Raub beim Brandopfer. Und wann bringst du ein Brandopfer dar und ich nehme es an, wenn du deine Hände von Raub gereinigt hast? David sagte, da er als der Psalmverfasser gilt, wer wird hinaufsteigen zum Berg des Herrn? Wer aufstehen am Ort seiner Herrlichkeit? Wer reine Hände hat und ein lauteres Herz? Unser Midrasch erklärt also die Aufeinanderfolge der Tora des Brandopfers in Levitikus 6 auf die Vorschriften für das Schuldopfer für Geraubtes am Ende von Levitikus 5 mit der Hilfe eines Verses aus Jesaja. Denn ich, der Herr, liebe das Recht und hasse Raub beim Brandopfer. Obwohl einige Ausleger, als erster bereits Targum Jonathan und in der Moderne der Biur und auch Gesenius, also ein protestantischer Exeget, das Wort Be'ola beim Brandopfer bei Jesaja als verkürzte Form von Avla und Unrecht verstehen, nach dem Vers in Iob, und das Unrecht hält seinen Mund zu, verstehen die meisten Ausleger, unter ihnen Rashi, Ibn Ezra, Radak und Luzzatto, es so, wie unsere Weisen es hier im Midrasch ausgelegt haben, vom Wort für Brandopfer, Ola, abgeleitet. So übersetzen auch die christlichen Übersetzer nach Hieronymus. Und sie bringt hier die englische King James Version. For I, the Lord, love judgment. I hate robbery for burnt offering. Also ich hasse Raub für ein Brandopfer. Ich habe nachgesehen, sowohl im Deutschen die Einheitsübersetzung als auch Luther halten sich an die andere Tradition, es als Unrecht zu übersetzen. Also von daher, die offiziellen deutschen Übersetzungen machen das eher nicht, aber wie gesagt, das lässt sich für beides gute Gründe anführen. Dann noch weiter dazu, zur Erklärung. Allerdings ist es nicht die Absicht unseres Midrasch, den Vers entsprechend dem bei Maleachi gegen Opfer, die kein Gefallen finden, Gesagten auszulegen. Und ihr habt das Geraubte dargebracht, dass das Opfer selbst nicht Geraubtes sein soll. Sondern der Midrasch will sagen, dass der Opfernde nicht das Recht hat, sein Opfer zu bringen, solange noch etwas vom Raub an seinen Händen klebt. Denselben Gedanken, den die Propheten immer wieder betonen, bei Amos und bei Jesaja, bei Hosea und bei Jeremia, dass der Opferdienst nicht wohlgefällig ist, wenn ihm keine wohlgefälligen Taten und keine wohlgefälligen Absichten entsprechen, sahen unsere Weisen in Anspielung bereits im Zentrum der Opfertora, an der Stelle, die die beiden Abschnitte, die das Wesentliche der Opfertora enthalten, den Abschnitt und er rief und den Abschnitt Gebiete verbindet. Ja, so viel zu der Verbindung zwischen den beiden Wochenabschnitten. Sind dazu Fragen, Anmerkungen? Herr Müller?
Ja. Könnten Sie uns noch mal ganz kurz die hebräischen Worte für die verschiedenen Opferarten nennen? Also zum Beispiel das Brandopfer ist das Ola.
Ja, richtig. Das ist eigentlich von der Wortwurzel, die etwas hinaufbringen bedeutet, weil das ja als
Hochbringen.
Ganzes verbrannt wird und damit der Brandgeruch zu Gott aufsteigt.
Ja, Speiseopfer.
Das Speiseopfer ist die Mincha.
Mincha,
Ja.
dann das
Die Ganzopfer
Ganzopfer.
sind die Schlamim. Das haben wir auch gleich am Anfang von Seite 3 steht das. Da haben wir gleich noch einen langen Text
Elamim.
zu. Das
Elamim.
Sündopfer ist das Chatat, eben von dem hebräischen Wort für Sünde, Chet. Und das
Chatat.
Chatat und das Schuldopfer ist Asham. Das
Ascham.
wird auch im modernen Hebräisch als Wort für Angeklagte vor Gericht, also ein Beschuldigter,
Ah
genommen.
ja, okay, danke schön. Und das, ich habe noch eine Frage, bitte. Und zwar
Ja.
dieser Raub beim Opfer. Ist das der Raub, der geopfert wird?
Ja,
Oder
das ist eben hier gerade nicht der Gedanke, so, das ist der Vers, der aus Malachi,
ja.
den Nachama Leibowitsch aufhört, aus
Ja.
Malachi 2,3, und ihr habt das Geraubte dargebracht, wenn man also
Ja.
sozusagen das Tier, das man opfert, gestohlen hätte. Aber hier geht es ja gerade darum, dass es gar nicht sozusagen so schlimm sein muss, sondern es reicht, dass man irgendetwas geraubt hat, dass man eines Raubes schuldig ist. Und das macht einen im Grunde genommen untauglich dafür, etwas zu opfern. Denn man tritt nicht mit reinen Händen vor Gott, wenn man
Ach
vorher
so.
im zwischenmenschlichen Zusammenleben Dinge nicht richtig getan hat, eben unter anderem
Ah
geraubt
ja.
hat. Und darum
Also
wird im Psalm, bitte?
wenn ich zu Hause ein geklautes Rind stehen habe, darf ich keine Ziege opfern.
Könnte man dann so sagen,
Ja,
ja.
okay.
Eben
Danke.
darum, eben das Zitat aus Psalm 24, dass nur wer reine Hände hat, zum
Ach
Berg des
so.
Herrn hinaufsteigen darf. Ja, ich glaube, dann können wir schon zu den Ganzopfern übergehen. Und das hat insofern mit Danksagung zu tun, dass eines der klassischen Ganzopfer das Dankopfer ist. Und ich habe es hier eben mit Ganzopfer übersetzt, was eben auch eine, ich glaube, auch in der normalen deutschen Übersetzung so übersetzt wird. Und es spricht auch einiges dafür, das von der hebräischen Wurzel so abzuleiten. Aber wir werden auch gleich noch andere Erklärungen, was dieses Ganzopfer, was eben auf Hebräisch Shelamim, ein Pluralwort, heißt. Und dazu schreibt Nechama Leibowitsch: Es ist schwierig, die Bedeutung dieses Namens zu ermitteln, und viele Erklärungen wurden gegeben. Bereits unsere Rabbinen in Sifra, das ist der halachische, relativ alte Midrasch zum Buch Levitikus, waren unterschiedlicher Meinung über die Bedeutung dieses Namens. Und wir bringen hier einige ihrer Meinungen. Rabbi Yehuda sagt: Jeder, der Schlamim bringt, bringt Shalom, Frieden in die Welt. Wir haben ja dieselben Konsonanten und von daher die Ableitung von Frieden. Eine andere Auslegung: Alles an ihnen ist Shalom. Das Blut und die Eingeweide für den Altar, man muss ja sagen, das Blut und die Eingeweide ist Shalom für den Altar. Die Brust und der Schenkel ist Shalom für die Priester. Die Haut und das Fleisch ist Shalom für den Darbringenden. Also jeder, der daran beteiligt ist, ein Shalom bekommt. Und das ist eben auch, was das Ganzopfer zum Beispiel vom Brandopfer unterscheidet. Das Brandopfer wird ja gänzlich verbrannt. Niemand isst etwas davon und niemand bekommt etwas davon. Und darum gilt auch das Ganzopfer als weniger heiliges Opfer, weil eben, was es nicht, das ist keine negative Aussage, aber es ist einfach eine graduelle Stufung, dass eben ein Teil, das Blut und die Eingeweide für den Altar, also für Gott sind, dann die Priester einen Anteil für ihre Mahlzeiten bekommen, die Brust und den Schenkel, und das Übrige, die Haut und das Fleisch, dem Darbringenden selber zum Verzehren zur Verfügung stehen. Also im Grunde genommen, dass dreigeteilt wird, wer etwas von diesem Opfer abbekommt. Ja, dann haben wir daran anschließend eine Erklärung von Rabbi Naftali Herz Weisel mit seinem eher weltlichen Namen, hieß er Hartwig Wessely, hauptsächlich hat er in Hamburg und Berlin gelebt, im 18. Jahrhundert, einer der wichtigen Vertreter der jüdischen Aufklärung, zusammen mit Moses Mendelssohn in Berlin gearbeitet und ist besonders bekannt für seine sogenannten Divrei Shalom ve'emet, steht ja alles in der Fußnote. Worte des Friedens und der Wahrheit, wo er die Reform der jüdischen Erziehung und forderte, die auch das Erlernen säkularer Fächer enthalten sollte. Das war ja die Zeit, wo auch die Regierungen in Europa anfingen, über die Gleichberechtigung der Juden zu diskutieren. Und etwas, was immer eingefordert wurde, war halt, dass Juden dann aber auch sozusagen ins allgemeine Schulsystem integriert werden müssen und eine säkulare Ausbildung haben müssen. Und Rabbi Naftali Herz Weisel war einer von denen, die das ganz stark unterstützt hat und das als große Chance angesehen hat, hat aber auch dazu geführt, dass ein erster ganz scharfer Streit zwischen traditionellen Rabbinern, die eben sich weiter auf das Torah-Studium konzentrieren wollten, und den jüdischen Aufklärern ausbrach. Ein Streit, der sich dann natürlich lange weiter fortsetzt. Und auch im heutigen Israel gibt es solche Streitigkeiten gelegentlich, wenn es um die Frage geht, welche Fächer im ultraorthodoxen Schulsystem unterrichtet werden sollen. Und Naftali Weisel hat zum Buch Levitikus den Kommentar im sogenannten Biur geschrieben. Das ist eben der hebräische Kommentar, der zu Mose Mendelssohns deutscher Bibelübersetzung geschrieben worden ist. Und da kommt jetzt eben die ausführliche Erklärung zu den Schelamim. Die grundlegende Auslegung ist wie die Meinung unserer Rabbinen, seligen Angedenkens, die es von Shalom ableiteten. Und wenn es auch im Plural Schelomim ist, also nach normaler hebräischer Grammatik müsste der Plural des Wortes Shalom, den es eigentlich so gut wie nie gibt, Shalomim und nicht Shelamim sein. Und hier wird auch ein Psalmzitat angeführt: Ihr Tisch werde ihnen zur Falle, zu Shelomim und zur Falle. Und wahrscheinlich muss man in diesem Falle diesen Pluralform Shelomim eher als Vergeltung verstehen, denn die Wurzel SCHLM kann auch bezahlen bedeuten. Also sowohl bezahlen, wirklich mit Geld bezahlen, aber dann auch bezahlen im Sinne wie vergelten. Und trotzdem grammatisch führt er, obwohl das die Bedeutung in unserem Sinn nicht so gut passt, führt er das als die normale Pluralform an. Also obwohl das also eigentlich der normale Plural wäre, wurde dieser Name eben Schlamim mit A genommen, um mit ihm das Opfer zu bezeichnen. Und das ist der Weg der Sprache, die Namensformen zu vermehren, um den Dingen eigene Namen zu geben. Und seine Bedeutung ist wie Shalom und Shalomim. Denn Shalom ist in der heiligen Sprache das Gelingen, wie ist der Shalom eures alten Vaters, was Josef, der noch sich vor seinen Brüdern verstellt als Herrscher von Ägypten, seine Brüder fragt, also würde man heute sagen, wie geht es eurem alten Vater sozusagen, wie ist der Seelenfrieden, könnte man vielleicht sagen. Oder auch schon vorher am Anfang der Josefsgeschichte, und sieh nach dem Schalom deiner Brüder, also wie es ihnen geht, und dem Schalom des Kleinviehs. Und jetzt kommt die Erklärung, warum dieser Ausdruck Schalom in dieser Frage so wichtig ist, denn die Bedrängnis kämpft mit der Seele. Und wenn die Seele von allem Krieg mit der Bedrängnis und dem Bösen still wird, ist sie im Schalom. Und das Schelamim-Opfer kommt vor lauter Freude, manchmal über seinen Segen in allem, was man hat, oder dass jemandem etwas besonders Gutes geschehen ist und er Freuden-Schelamim schlachtet, um ihm für seine Gunst zu danken und seine Güte zu erzählen. Und manchmal, dass er aus einer Bedrängnis gerettet wurde und Dankopfer schlachtet, um ihm zu danken, dass er ihm dies getan hat. Und dadurch, dass er seinem Gott dankt und seine Güte anerkennt, zieht er die Gunst des Höchsten auf sich. Er wird ihn bewahren Und alles, was er hat, wird Shalom sein. Nicht wie jene Gottvergessenen, die sagen, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir all diesen Erfolg gebracht. Oder wie die, die sagen, es ist uns zufällig geschehen. Denn sie werden sein wie ein bedrängter Tag. Es gibt keinen Shalom, sagt er, für die Frevler. Aber diese Beschreibung enthält noch nicht alle Fälle, in denen Schelamim dargebracht wurden, wie den, von dem im Buch der Richter beim Krieg der Stämme gegen Benjamin erzählt wird. Das ist die furchtbare Geschichte, wo in einer Stadt des Stammes Benjamin eine Frau einer Massenvergewaltigung zum Opfer gefallen ist und deren Mann dann den zerstückelten Leib seiner Frau an die Stämme Israels schickt und Bestrafung für die Stadt einfordert. Und nachdem die Benjaminiten sich weigern, ziehen die übrigen Stämme zum Krieg gegen Benjamin aus. Und es gelingt ihnen zunächst nicht, sie werden geschlagen und erst beim dritten Versuch sind sie erfolgreich. Und da heißt es dann eben, und alle Kinder Israels und das ganze Volk zogen hinauf und kamen nach Bethel, weinten, saßen dort vor ihm, fasteten an diesem Tag bis zum Abend und brachten Brandopfer und Schelamim vor ihm dar. Das ist eine Situation, die noch gar nicht was mit Shalom zu tun hat, sondern eigentlich gerade in einer Situation ist, wo genau dieses Gefühl fehlt. Und da kommt jetzt eine Erklärung von Rabbi David Zvi Hoffmann zu, der zu den orthodoxen deutschen Rabbinern des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gehört, wie wir auch schon den etwas älteren, also eigentlich eine Generation vorher, Samson Raphael Hirsch kennengelernt haben. In gewisser Weise war auch ideologisch David Hoffmann Hirschs Nachfolger und er war auch der Leiter des orthodoxen Rabbinerseminars in Berlin, des Hildesheimer Seminars. Und er hat viel an Bibelkommentaren geschrieben und ihm war auch wichtig, gerade gegen die moderne historisch-kritische Exegese zu gehen. Und er schreibt eben auch natürlich zu dem Begriff Schlamim in seinem Kommentar zu Levitikus. Chamalemowitsch schreibt, daher erweiterte Rabbi David Zvi Hoffmann die Deutung des Begriffs Schlamim, wenn er auch letztlich die Ansicht von Rabbi Naftali Herzweisel übernimmt. Dies sind seine Worte in seinem Buch Levitikus im Band 1, Seite 162. Am besten wird man wohl Schelamim mit unseren Weisen von Shalom oder Shalem, da kommt eben auch die Übersetzung Ganzopfer her, weil Shalem vollständig unversehrt bedeutet, ableiten. Im letzteren Falle würde damit der Zustand des Darbringers bezeichnet werden. Der Darbringer befindet sich entweder in einem vollständig unversehrten Zustande, weiß, dass er diesen nur durch die Gemeinschaft mit Gott erreicht hat, und drückt dieses Bewusstsein durch das Schelamim-Opfer aus. Oder er will einen solchen Heilszustand erlangen. Er befindet sich in bedrängtem Zustande und er strebt, dass Gott mit ihm sei und ihn Schalem erhalte. Er drückt dann durch das Schelamim-Opfer aus, dass er nur in der Gemeinschaft mit Gott sein Heil suche. Würde man aber Schelamim von Shalom ableiten, dann müsste man mit Rashi und anderen erklären, in denen Shalom für den Altar, für die Priester und für den Darbringer ist. Dann ist der Name noch viel passender. An diesem Opfer halten der Altar, die Priester und der Darbringer ein gemeinsames Mahl. Dieses Mahl heißt Sewach Shelamim, ein Friedensmahl. Es stellt die Harmonie des Darbringers mit Gott und seinen Dienern dar. Ja, vielleicht mache ich hier einen Einschnitt, denn es geht dann jetzt um spezifisch weiter mit dem Dankopfer, das eine Unterart des Schelamim-Opfers ist. Sind zu dem, was wir bisher hatten, Fragen, Anmerkungen?
Roberto ist etwas später gekommen. Hören Sie alles?
Ja, sieht im Moment nicht so aus, dann Können wir weitermachen? Drei Formen werden zu dieser Art der Opfer gezählt. Das Dankopfer, das Gelübde und das freiwillige Opfer. Die Tora beginnt mit dem Dankopfer. Und dies ist die Tora der Schlamim-Schlachtung, die man ihm opfert. Wenn man es zum Dank opfert, soll man über der Dankschlachtung ungesäuerte Kuchen opfern. Man bedachte, dass das Wort Dank, im Hebräischen ist das Toda, in diesem Vers zweimal erscheint. Wir haben eben das, wenn man es zum Dank opfert, soll man über der Dankschlachtung opfern. Das sind die beiden Male. Da jedes bedeutet es beide Male dasselbe, da jedes Dankopfer nicht Dank, sondern Dankschlachtung genannt wird, ist klar, dass das erste Dank im Vers kein Opfer ist, sondern Danksagung. Unsere Rabbinen sagten, angelehnt an Psalm 107, im babylonischen Talmud, im Traktat Berachot, das ist der Traktat, also Berachot sind die Segenssprüche, der sich also wirklich mit allen Details des Gebetes befasst. Rabbi Judah sagte, vier müssen Dank sagen, die das Meer befahren, die in der Wüste reisen, wer krank war und genesen ist und wer im Gefängnis eingesperrt war und frei geworden ist. Jetzt kommen eigentlich die Verse aus Psalm 107, die man diesen vier Arten von Danksagenden zuordnet. Woher sozusagen lernen wir dies? Von denen, die das Meer befahren? Es heißt, die zu Schiff das Meer befahren. Sie schauten die Taten des Herrn. Ferner, und er ließ einen Sturmwind entstehen. Sie steigen bis zum Himmel und sinken bis zum Abgrund. Ferner, sie taumeln und wanken gleich einem Trunkenen. Ferner, in ihrer Not schrien sie zum Herrn, er errettete sie aus ihrer Bedrängnis. Ferner, er bringt den Sturm zum Schweigen. Ferner, sie freuen sich, dass sie ruhig geworden. Ferner, sie mögen dem Herrn für seine Güte danken und wegen seiner Wunder für die Menschenkinder. Also das ist die erste Sorte. Jetzt weiter, woher dies von denen, die in der Wüste reisen? Es heißt, sie irrten in der Wüste umher, auf ödem Wege und fanden keine bewohnte Stadt. Da schrien sie zum Herrn und er führte sie auf den geraden Weg. Sie mögen dem Herrn für seine Güte danken. Jetzt die dritte Gruppe, woher dies von dem, der krank war und genesen ist? Es heißt, Toren werden durch ihren frevelhaften Wandel und durch ihre Sünden geplagt. Jegliche Speise verabscheut ihre Seele. In ihrer Not schrien sie zum Herrn, er sendet sein Wort und heilt sie. Sie mögen dem Herrn für seine Güte danken. Und die vierte Gruppe, woher dies von dem, der im Gefängnis eingesperrt war? Es heißt, die in Finsternis und Dunkelheit sitzen, weil sie den Worten Gottes zuwidergehandelt. Ferner, und er beugte ihr Herz durch Mühsal. Ferner, sie schrien in ihrer Not zum Herrn. Ferner, er führt sie aus Dunkelheit und Finsternis heraus. Ferner, sie mögen dem Herrn für seine Güte danken. Also vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, am Ende von jeder Gruppe kommt der Vers, der viermal im Psalm wiederholt wird. Sie mögen dem Herrn für seine Güte danken. Das ist eigentlich die Basis, um zu sagen, dass hier vier Gruppen genannt werden, die zum Danken verpflichtet sind. Und jetzt führt Nechama Leibowitz Rashi an. Rashi kürzte, wie es seine Art ist, und gab die Worte des Talmuds so wieder. Wenn man es zum Dank opfert, wenn es zum Dank für ein Wunder ist, das einem geschehen ist, wie die, die das Meer befahren, in der Wüste reisen, im Gefängnis eingesperrt sind und ein Kranker, der genesen ist, denn diese müssen danken, da von ihnen geschrieben steht, sie mögen dem Herrn für seine Güte danken, und wegen seiner Wunder für die Menschenkinder, und sie mögen Dankschlachtung schlachten. Wenn einer für einen dieser Fälle dieses Schlamim gelobt hat, sind sie Dankschlamim und erfordern das in diesem Zusammenhang erwähnte Brot und werden nur am selben Tag und in der folgenden Nacht gegessen. Das sind Details, die wir in unserem Abschnitt über das Dankopfer haben. Und jetzt kommt noch ein kleines Detail. Man beachte, dass sowohl der Talmud als auch Rashi nicht in der bei Gesetzen üblichen Sprache sagen, dass sie verpflichtet sind, Dank zu sagen, sondern sie sagen, dass diese danken müssen. Rabbi Joshua Pinto, ein wichtiger syrischer Ausleger aus dem 16., 17. Jahrhundert, löste diese erstaunliche Sache dahingehend, dass nicht nur die Tora sie verpflichtet hat zu danken, sondern sie müssen es tun. Sie fühlen selber die seelische Notwendigkeit, ihm für seine Güte zu danken. Diese vier, die in Psalm 107 erwähnt werden, müssen ein Dankopfer darbringen und den Segensspruch über den, der Wohltaten erweist, sprechen. Entsprechend des Verses, der viermal im Psalm wiederkehrt, sie mögen dem Herrn für seine Güte danken und für seine Wunder, die er an den Menschen tut. Also dieser Segensspruch, der hier erwähnt wird, der Segensspruch über den, der Wohltaten erweist, das ist also ein fest formulierter Satz, ich habe ihn in der Fußnote den aufgeschrieben, gelobt seist du ewiger unser Gott, König der Welt, der du schuldigen Wohltaten erweist, dass du mir alles Gute erwiesen. Und das ist ein Segensspruch, den kann man nicht alleine sagen, den kann man nur in einem öffentlichen Gottesdienst, also mindestens 10 religionsmündige Personen sind, sagen. Und es ist üblich, das zu machen, wenn aus der Tora vorgelesen wird. Und in dem Sinne kann man auch diesen, der ja nicht jeden Tag aus der Tora gelesen wird, kann man auch eventuell um einige Tage dann den Segensspruch verschieben, um eben einen Tag zu haben, wo aus der Tora gelesen wird. Und normalerweise bekommt dann auch derjenige, der diesen Segensspruch sagen muss, eben wird aufgerufen, aus der Tora zu lesen und kann das dann damit verbinden. Also es ist durchaus etwas, was heute in der Praxis des Gottesdienstes üblich ist. Jemand, der von einer schweren Krankheit genesen ist, einen Autounfall überstanden hat, von einer Reise zurückkommt, eine Frau, die glücklich geboren hat, alles das sind Gründe, warum man hintritt und diesen Segensspruch spricht. Und es ist eben durchaus üblich, wenn jemand das sagen muss, dass er vorher zum Leiter des Gottesdienstes hingeht und sagt, ich bin verpflichtet, das zu sagen, damit eben eingerichtet wird, dass das beim Aufrufen zur Tora getan werden kann. Ja, ich hatte gerade schon ein paar Beispiele, die heute aktuell sind, erwähnt, und so schreibt hier eben auch Nechama Leibowitz weiter. Aber die rabbinischen Autoritäten legten bereits fest, dass nicht nur diese vier, sondern jeder, der in Gefahr war und gerettet wurde, verpflichtet ist, den Segensspruch über den, der Wohltaten erweist, zu sprechen. Anerkennung der Güte des Schöpfers, die sich täglich an ihm erneuert. Dies ist die angemessene seelische Haltung des Geschaffenen vor seinem Erschaffer. Am Ende des Wochenabschnitts Kom, also der vom Auszug aus Ägypten handelt, spricht Ramban über die Wichtigkeit der Erinnerung an das Wunder des Auszugs aus Ägypten und des Erzählens darüber. Und dort erklärt er ausführlich, dass wir mit der Erinnerung an das Wunder des Auszugs aus Ägypten bezeugen, dass die Welt einen Gott hat, der sie erneuert, der weiß, überwacht und die Möglichkeit hat. Und die Zeichen und die großen Wundertaten sind verlässliche Zeugen für den Glauben an den Schöpfer und an die ganze Tora. Und Ramban schreibt dann weiter, und die Absicht aller Gebote ist, dass wir an unseren Gott glauben und ihm danken, dass er uns geschaffen hat. Und dies ist die Absicht der Schöpfung, dass der Mensch wisse und seinem Gott danke, dass er ihn erschaffen hat. Und dies ist die Absicht des Erhebens der Stimme in den Gebeten und die Absicht der Synagogen, also dass man sich zum Gemeindegebet versammelt. Und das Verdienst des Gebetes der vielen, dass die Menschen einen Ort haben, wo sie sich versammeln und Gott danken. Danken, dass er sie geschaffen und erfunden hat. Und dass sie dies öffentlich machen und vor ihm sagen, deine Geschöpfe sind wir. Und Nechama Leibowitz weiter. Und damit wir uns nicht irren und denken, dass dieses Gefühl des Danks und des Ausdrucks des Danks nur im Fall einer wunderbaren Errettung am Platz ist, eines herausragenden und vom Alltagsleben abweichenden Falls, wie die vier, die Dank sagen müssen, sondern wissen, dass Dank an den Schöpfer die tägliche Pflicht des Menschen gegenüber seinem Erschaffer ist, fügt Ramban folgende Worte hinzu, die von grundsätzlicher Wichtigkeit sind. Von den großen und bekannten Wundern her dankt der Mensch für die verborgenen Wunder, die die Grundlage der ganzen Tora sind. Denn der Mensch hat keinen Anteil an der Tora unseres Lehrers Mose, solange er nicht glaubt, dass all unsere Angelegenheiten und Widerfahrnisse alle Wunder sind. Sie entspringen nicht der Natur und dem Lauf der Welt, nicht bei der Gesamtheit und nicht beim Einzelnen. Und jetzt kommt in Folgerung darauf Nechama Lebovic auf den Segensspruch Modim, wir danken zurück, der Teil des zentralen Gebets im Judentum ist, der sogenannten Amida. Dieser Name kommt von dem Verb für stehen, weil man dieses Gebet immer stehen spricht. Oder es wird auch manchmal das 18-Bitten-Gebet genannt, weil es eben aus 18 Segenssprüchen besteht. Und ich habe Ihnen hier in der Fußnote den Text dieses Segensspruchs, das ist der vorletzte des 18-Bitten-Gebets, aufgeschrieben. Wir danken dir, denn du bist der Ewige, unser Gott und der Gott unserer Väter, immer und ewig. Der Fels unseres Lebens, der Schild unseres Heils bist du, von Geschlecht zu Geschlecht. Wir wollen dir danken und deinen Ruhm erzählen für unser Leben, das in deine Hand gegeben, und unsere Seelen, die dir anvertraut, und deine Wunder, die uns täglich zuteil werden. Und deine Wundertaten und Wohltaten zu jeder Zeit, abends, morgens und mittags. Allgütiger, dein Erbarmen ist nie zu Ende. Allbarmherziger, deine Gnade hört nie auf. Von je hoffen wir auf dich. Für alles sei dein Name gepriesen und gerühmt, unser König, beständig und immer und ewig. Alle Lebenden danken dir, Selah. Gelobt seist du ewiger, allgütiger ist dein Name und dir ist schön zu danken. Das ist also dieser Segensspruch Modim, der zusammen mit der ganzen Amida dreimal am Tag gesprochen wird. Und dazu schreibt jetzt Nechama Lebovic, darauf wird auch in dem Segensspruch Modim, den wir in der Amida sprechen, angespielt. Und deine Wunder, die uns täglich zuteil werden, womit jene täglichen, verborgenen Wunder gemeint sind, die der Mensch nicht wahrzunehmen scheint. Nach dem Gebetbuch von Rabbi Jakob Emden, einem wichtigen Altonaer Rabbiner, heißt es, dass sie darum deine Wunder genannt werden, anstatt zu sagen, und die Wunder, die uns geschehen, da der, dem das Wunder widerfährt, es nicht erkennt. Und Etz Yaakov, der Kommentar zu den Gebeten im Gebetbuch Ozarat Filot, fügt hinzu, und jeden Tag geschehen dem jüdischen Menschen viele Wunder. Und er nimmt sie nicht wahr, wie geschrieben steht, der allein große Wundertaten tut. Das heißt, der Heilige, gepriesen sei er, kennt die Wundertaten und Wunder. Aber der Mensch kennt sie nicht. Aber wenn seine Wunder nicht wären, Gott bewahre, wäre unseres Dahinsiechens kein Ende. Jetzt können wir die Worte des Midrasch in Leviticus Rabbah über die künftige Zeit begreifen. Alle Opfer werden abgeschafft werden, aber das Dankopfer wird nicht abgeschafft werden. Ja, so viel zu dem Gans und dem Dankopfer. Sind da Fragen, Anmerkungen zu?
Es ist hier mehrfach, ich weiß nicht, ob das Dankopfer oder was anderes ist, mehrfach das Wort im Gefängnis gefallen. Ist das wörtlich gemeint?
Ja, das im Gefängnis zu sitzen ist in der rabbinischen Tradition durchaus eines der Dinge, vor der man große Angst hatte. Und die Auslösung von Gefangenen ist auch ein ganz wichtiges Gebot. Da haben jüdische Gemeinden oft ihr ganzes Geld zusammengesammelt, um jemanden aus dem Gefängnis auszulösen. Ja. Das mag auch was damit zu tun haben, weil natürlich in diesen Zeiten ein Jude, der im Gefängnis saß, normalerweise in einem Gefängnis von Nichtjuden saß und von daher auch Schwierigkeiten hatte, koscheres Essen zu bekommen, sonst irgendwie seine Religion auszuüben. Ich denke, das ist sicher auch etwas, warum man das so schrecklich fand, im Gefängnis zu sitzen. Und auch das Gefühl, ja, wir sind halt sowieso unter Herrschaft der Nichtjuden und dann noch im Gefängnis zu sitzen, ist noch mal schlimmer. Das spielt da sicher mit. Und es gibt bis heute, zumindest so in religiöseren Kreisen, auch immer noch das Gefühl, wenn ein Jude im Ausland verhaftet worden ist, muss man eigentlich alles tun, um ihn wieder zurückzuholen nach Israel. Auch da noch so, dass er dann wenigstens in einem jüdischen Gefängnis sitzt, wo es eine koschere Küche gibt, etc. Also ein bisschen was hat sich davon noch erhalten. Und es gibt eine
Ja, aber
Geschichte von einem berühmten Rabbiner in Deutschland, der Maram von Rottenberg, war es, glaube ich, der eben auch wegen irgendeiner Streitigkeit verhaftet worden war. Und die Gemeinde wollte ja ganzes Geld einsammeln, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Und er hat gesagt, nein, er will nicht, dass die Gemeinde sich dafür finanziell ruiniert, und er bleibt lieber im Gefängnis. Und ist da auch im Gefängnis gestorben. Also eine Geschichte aus dem hohen Mittelalter. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Also das war wirklich ein ganz wichtiges Thema.
wir sprechen doch hier über die Zeit, die kurz nach dem oder sogar während des Exodus geschieht.
Das ist
Da
der
gab es doch
Psalm.
keine Gefängnisse.
Ja, also im
Es waren
Psalm
gefangen,
könnte man
gefangen
es.
ja.
Ja, also im Psalm wäre es möglicherweise. Schauen wir gerade mal die Verse an. Im Psalm könnte es eher symbolisch gemeint sein, aber die
Naja.
Interpretation der Rabbinen ist eindeutig auf ein richtiges Gefängnis. Ja, es gibt dann zum Beispiel auch noch, wenn nämlich es gibt ja an jüdischen Feiertagen oder auch zum Beispiel in der Feierwoche von Pessach, soll man sich nicht die Haare schneiden, weil man das eben vorher getan haben soll, um schon fürs Fest vorzubereitet zu sein. Wer gehört zu denen, für die eine Ausnahme gilt, dass man auch in der Pessachwoche seine Haare schneiden darf? Jemand, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Wenn man davon ausgeht, dass die Gefangenen keine Möglichkeit hatten, irgendwie ihren Körper zu pflegen, ihre Haare zu schneiden. Und von daher gilt da so eine
Ja,
Sonderausnahme
wir
dann.
verbinden das Wort Gefängnis immer so mit einer Art von staatlicher Gerichtsbarkeit. Und das gab es ja nicht. Es wurde ja keiner bestraft von einer höheren Stelle, weil er eben irgendwas, sagen wir mal, gestohlen hat. Wenn er was gestohlen hat, war das immer eine Privatsache zwischen ihm und dem Bestohlenen.
Also
Gab ja keine übergeordnete Gerichtsbarkeit.
die Tora und auch die rabbinische Auslegung kennt in der Tat kein Gefängnis, sondern eben für Dinge wie Diebstahl Entschädigung. Aber
Ja.
eben darum ist, denke ich, gerade das Gefängnis hier so was Schlimmes, weil es keine jüdische Einrichtung ist, sondern eine Einrichtung der jeweiligen Herrschaft, unter der man lebt. Denn die Staaten, in denen Juden gelebt hatten, hatten ja Gefängnisse. Und da gefangen zu sein, das war eben die Sache, die sehr viel Angst gemacht hat.
Ja, da ist
Ja,
nochmal.
Frau Dankowski.
Nochmal eine kurze Frage. Im Ursprung in der Tora, wo von dem Dankopfer die Rede ist, ist da auch schon von einer Verpflichtung die Rede oder ist das dann die spätere Auslegung, die ja zum Teil ihre Begründung doch recht metaphorisch, würde ich sagen, gestaltet?
Ich schaue gerade in die Verse. Nein, im Vers heißt es ja in der Tat tatsächlich, wenn man es opfert. Ja, also da geht es nur sozusagen, es wird allgemein von den Schelamim gesprochen und heißt dann, und wenn es ein Dankopfer ist, soll uns so und so ausgehen. Also von daher sagt die Tora, spricht die Tora nicht eindeutig von einer Verpflichtung. Aber wir hatten ja schon in manchen Wochenabschnitten von der Autorität der mündlichen Tora gehört, die eben durchaus zu Dingen verpflichtet, die in der schriftlichen Tora gar nicht so eindeutig oder auch vielleicht überhaupt nicht vorhanden sind. Und das dürfte hier auch so ein Beispiel sein. Eigentlich alle die Segenssprüche, die wir im Traktat Brachot finden, das sind alles Dinge, die die Rabbinen eingerichtet haben. Da gibt es nur, ja, das Einzige ist, was das Tischgebet, da kann man noch einen Vers aus Deuteronomium, ist es irgendwo, finden. Alles andere ist Einrichtung der Rabbinen und wird in dem Fall auch ganz klar gesagt. Aber es ist eben verpflichtend für das rabbinische Judentum, nicht weniger als die schriftliche Tora.
Gut.
Sonst noch? Ja, wir haben natürlich auch hier, also jetzt das Thema sozusagen eben auf der Bedeutung des Danks konzentriert, um man wirklich in allen kleinen Elementen des Lebens den Dank suchen soll. Und so ein bisschen die Frage, die natürlich sich auch im Hintergrund erhebt, was man mit den schlechten Dingen macht, die einem geschehen. Und da gibt es eben durchaus auch die Tradition zu sagen, man muss Gott für alles danken. Aber andererseits auch, und man, Sie kennen die Klagepsalmen und auch in der jüdischen Tradition ist das noch viel weiterentwickelt worden. Was macht man eben mit den schlechten Dingen, die einem geschehen ist? Und das Judentum räumt da durchaus auch sehr viel Raum für Klage ein. Dass wir uns hier jetzt so stark auf den Dank konzentriert haben, liegt eben hier an der Erwähnung der Dankopfer. Ja, und dann wollte ich gerne noch eingehen auf die Prophetenlesung zu unserem Wochenabschnitt. Jeder Tora-Abschnitt hat ja eine feste Lesung aus den Propheten, die hinzugefügt wird. Und zwar Propheten in diesem Sinne in der hebräischen Bibel sind die ersten Propheten. Das ist das, was in der christlichen Tradition eher die geschichtlichen Bücher genannt wird. Das sind die Bücher Josua, Richter, Samuel und Könige. Die gelten auch als Propheten. Und dann eben Jesaja, Jeremia, Ezechiel und die 12 kleinen Propheten. Also das ist der Schatz, aus dem die Lesungen ausgewählt werden können. Und der ursprüngliche Grund wohl dafür, dass das geschehen ist, waren Zeiten der Verfolgung, wo es verboten war, aus der Tora zu lesen. Und da hat man sich dann gesagt, also okay, aus der Tora dürfen wir nicht lesen, dann suchen wir uns einen Propheten aus, der thematisch passt. Und wenn wir dann zumindest die Prophetenlesung lesen können, können wir uns sozusagen ein bisschen erinnern, was in der Tora selber steht. Und auch nachdem das Verbot des Tora-Lesens dann aufgehoben wurde, hat man aber weiterhin die Prophetenlesung beibehalten. Und wir haben auch schon im Neuen Testament Zeugnisse dafür, dass Jesus in der Synagoge die Rolle des Propheten Jesaja gereicht wird, was man auch annehmen kann, dass das eben eine Prophetenlesung nach dem Tora-Abschnitt ist. Und die Auswahl dieser Abschnitte, eben der Versuch immer etwas, was thematisch zumindest zu einem Thema des Wochenabschnittes passt. Und wenn die Rabbinen diese Abschnitte ausgewählt haben, kann man sich natürlich auch immer fragen, was sagt das über den Blickwinkel, den sie auf den Tora-Abschnitt hatten. Und hier ist in unserem Fall besonders spannend, wir haben einen Text aus Jeremia 7, 21 bis 8,3, der ziemlich kritisch mit den Opfern umgeht. Allerdings kommt es relativ häufig vor, dass der Abschnitt nicht gelesen wird und auch jetzt am Schabbat werden wir ihn nicht lesen. Denn immer wenn dieser Wochenabschnitt auf den Schabbat vor Pessach fällt, wird stattdessen das letzte Kapitel aus Malachi gelesen. Denn der letzte Schabbat vor Pessach hat sozusagen als solcher eine besondere Auszeichnung bekommen. Er wird der große Schabbat genannt. Manche Forscher denken durchaus, dass das der christlichen Karwoche abgeschaut ist. Denn was eben im Deutschen Karwoche oder Karfreitag heißt in anderen Sprachen der große Freitag dann. Und von daher scheint dieser jüdische Begriff des großen Schabbat, obwohl der vor, nicht nach Pessach ist, vielleicht christlich beeinflusst zu sein. Und die Lesung aus Malachi ist dann gewählt worden, weil dort eben in einem Vers der große Tag des Herrn, der kommen wird, erwähnt wird. Und es ist eben auch ein Text, der sozusagen auf die Erlösung, auf die messianische Erlösung ausgeht und damit eben auch den Aspekt von Pessach, der auf eine künftige Erlösung ausgeht, bezeichnet. Also von daher passiert es relativ häufig, dass dieser Wochenabschnitt nicht gelesen wird. Aber wenn nicht, dass er nie vorkommt, eigentlich immer, wenn, mindestens immer, wenn wir ein Schaltjahr haben, wird er ja gelesen. Und da kommen dann gleich am Anfang kommen diese provozierenden Worte in Vers 7, 21 bis 23. So spricht der Herr der Heere, der Gott Israels. Fügt eure Brandopfer euren Schlachtopfern hinzu und esst Fleisch. Also ein fast zynisches Wort, denn die Brandopfer werden ja nicht gegessen, die werden nur Gott gegeben. Und Gott ja sagt jetzt, okay, tut auch dieses Fleisch noch dazu zu dem Opferfleisch, das ihr esst. Ich will es lieber gar nicht erst haben. Denn ich habe zu euren Vätern nicht gesprochen und ihnen nicht geboten, am Tag, an dem ich sie aus Ägypten herausgeholt habe, über Angelegenheiten des Brandopfers und des Schlachtopfers. Sondern dies habe ich ihnen geboten und gesagt, hört auf meine Stimme und ich werde euch Gott sein und ihr werdet mir Volk sein und geht auf all dem Weg, den ich euch gebiete, damit es euch gut geht. Also wir haben einen sehr provozierenden Text, der sagt, am Tag des Auszugs aus Ägypten habe ich nichts über die Opfer befohlen. Und das genau als Prophetenlesung zu einem ausführlichen Wochenabschnitt, wo es um die Opfer geht. Und da schreibt schon Maimonides im Moreh Nebuchim ausführlich dazu. Wir hatten ihn ja beim letzten Mal, wie er überhaupt erklärt, warum es Opfergottesdienst gibt. Und grundsätzlich hatte er dazu gesagt, sozusagen der Opfergottesdienst ist kein Zweck für sich, sondern damals, als die Tora gegeben wurde, haben halt alle Völker ihren Göttern gedient, indem sie Opfer gebracht haben. Und was dem Gott Israels am wichtigsten war, dass die Kinder Israels nur ihm als dem einen Gott dienen. Und um das zu erreichen und sie nicht mit zu viel Forderungen abzuschrecken und ihnen auch gleichzeitig noch zu sagen, ja, Opfer brauche ich doch eigentlich gar nicht, ist er sozusagen bei dem Opferdienst geblieben, nur dass die Opfer jetzt nicht mehr den Götzen, sondern dem wahren einen Gott dargebracht werden. Das ist Maimonides Erklärung der Opfer, die letztlich sagt, der reinere Gottesdienst wäre eine Form, die eben keine Opfer mehr hat, nur dass die Menschen damals dazu noch nicht reif waren. Und in dem Zusammenhang führt er eben auch einige Verse an, die versuchen sozusagen die Opferperspektive ins richtige Licht zu rücken. Und da bringt er auch unsere beiden Verse hier aus Jeremia und erklärt also dazu. Diese Dinge waren für alle, deren Worte ich sah oder hörte, schwierig. Sie sagen, wie kann Jeremia über Gott sagen, dass er uns Angelegenheiten des Brandopfers und des Schlachtopfers nicht befohlen hat, wenn die meisten Gebote sich gerade darauf beziehen? Der Sinn der Worte ist, wie ich dir erklärt habe, denn er, Gott, sagte, die erste Absicht war nur, dass ihr mich begreift und niemandem außer mir dient. Und ich werde euch Gott sein und ihr werdet mir Volk sein. Diese Anordnung zu opfern und sich dem Tempel zuzuwenden, gab es nur, um diese grundlegende Sache zu erreichen. Und um ihretwillen habe ich diese Formen des Dienstes auf meinen Namen übertragen, damit die Spuren des Götzendienstes ausgetilgt werden und das Prinzip meiner Einheit grundgelegt werde. Und da kamt ihr und habt diesen Zweck getilgt und euch festgehalten an dem, was um seinetwillen gemacht wurde. Denn ihr habt meine Existenz in Zweifel gezogen. Sie haben ihn verleugnet und gesagt, er ist es nicht. Und Götzen gedient, dem Baal räuchern und hinter anderen Göttern hergehen, die ihr nicht kanntet. Und dann kamt ihr und standet vor mir in diesem Haus. Und habt euch weiter seinem Tempel zugewandt und Opfer dargebracht, die nicht nach der ersten Absicht ausgerichtet waren. Ich habe einen anderen Weg, diesen Vers zu erklären. Und er führt genau zu dem Ziel, das wir erwähnt haben. Denn sowohl aus der Schrift als auch aus der Tradition ergibt sich, dass die erste Anordnung, die uns geboten wurde, in keiner Weise Angelegenheiten des Brandopfers und des Schlachtopfers betraf. Und es ist unpassend, dass ich deinen Geist mit dem Pessach in Ägypten beschäftige. Das sind ja die ersten Vorschriften in der Tora, die gegeben werden fürs Pessachopfer. Denn dieses hatte einen verständlichen und klaren Zweck, wie ich noch erklären werde. Und dies war im Land Ägypten, während die Anordnung, um die es in diesem Vers geht, sich auf etwas bezieht, das nach dem Auszug aus Ägypten geboten wurde. Daher wurde in diesem Vers festgestellt und gesagt, am Tag, an dem ich sie aus Ägypten herausgeholt habe. Die erste Anordnung, also wir es im Bericht der Tora lesen, die erste Anordnung, die nach dem Auszug aus Ägypten gegeben wurde, ist, was in Mara geboten wurde. Und das ist, was uns dort gesagt wurde in Exodus 15. Wenn du bestimmt auf seine, deines Gottes Stimme hörst, tust, was in seinen Augen recht ist, auf seine Gebote hörst und all seine Gesetze bewahrst, werde ich all die Krankheit, die ich in Ägypten auferlegt habe, dir nicht auferlegen. Denn ich bin er, der dich heilt. Und im Vers vorher heißt es dann, dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort versuchte er sie. Und die richtige Überlieferung, also die mündliche Tora, sagt, Schabbat und Vorschriften habe ich in Mara befohlen. Ich glaube, das hatten wir besprochen, als wir uns das im Wochenabschnitt hatten, eben was diese Formulierung dort eben vor der Gabe der Tora am Sinai in Mara, gab er ihnen Gesetz und Recht. Und wir hatten Rashi, der im Grunde genommen hier den Talmud zitiert, der eben Gesetz und Recht mit dem Schabbat und anderen Vorschriften definiert hat. Und so schreibt jetzt auch Maimonides weiter, siehe, das Gesetz, von dem hier gesprochen wird, ist der Schabbat. Und das Recht sind die Vorschriften, die die Unterdrückung zwischen den Geschaffenen abschaffen. Und dies ist die erste Absicht, wie wir erklärt haben, das heißt, an das Richtige zu glauben. Das heißt, an die Erneuerung der Welt. Du weißt, dass die Wurzel des Schabbatgebotes, das uns geboten wurde, ist, diesen Grundsatz zu fundieren, wie wir es in diesem Buch erklärt haben. Das hatte Maimonides schon einige Kapitel vorher erklärt, dass er sagt, dass das Schabbatgebot eigentlich das wichtigste Gebot nach dem Gebot, den einen Gott anzuerkennen und keine Götzen anzubeten, ist. Denn er schreibt dazu, an den einen Gott zu glauben, ist eine gedankliches Tun. Und das kann man nur wirklich, also das kann nur wirklich in Fleisch und Blut übergehen, wenn es auch eine konkrete Äußerung bekommt. Und das ist das Einhalten des Schabbat. Eben zu sagen, man hört auf zu arbeiten, weil es Gott so geboten hat. Und in dem Sinne ist das Schabbatgebot wichtig, um den Glauben an den einen Gott zu begründen, denn ohne diesen Glauben sozusagen gäbe es keine Autorität für dieses Gebot. Und er schreibt dann weiter, ebenso die Absicht, zusammen mit den richtigen Ansichten die Unterdrückung zwischen den Geschaffenen zu beseitigen. Sie, so erklärt sich dir, dass die erste Anordnung keine Angelegenheiten des Brandopfers und des Schlachtopfers enthielt, denn diese sind die zweite Absicht, die, wie wir dargestellt haben. Dieselbe Angelegenheit, von der Jeremia gesprochen hat, ist, was in den Psalmen als Zurechtweisung für die ganze Nation gesagt wird, als sie die erste Absicht nicht kannte oder sie nicht von der zweiten unterschied. Es heißt in Psalm 50, höre mein Volk und ich werde sprechen, Israel, und ich werde vor dir Zeugnis ablegen. Gott, dein Gott bin ich. Nicht über deine Schlachtopfer weise ich dich zurecht. Deine Brandopfer sind immer vor mir. Ich werde aus deinem Haus kein Rind nehmen und keine Böcke aus deinen Hürden. Also das ist Maimonides Erklärung, dass eben wirklich am Tag des Auszugs aus Ägypten nach dem Bericht der Tora die Opfer nicht befohlen worden sind, sondern das Erste, was wir in der Tora lesen, ist auch nicht vielleicht genau der Tag des Auszugs aus Ägypten, aber zumindest die ersten Gesetze, die in der Tora eigentlich nur allgemein erwähnt werden und nach der rabbinischen Tradition den Schabbat und Vorschriften, die die Unterdrückung abschaffen, beinhalten. Und darauf baut im Grunde genommen Jeschajahu Leibowitz auf, der auch ja, im Grunde genommen Rambam, Maimonides als einen seiner wichtigen Rabbinengelehrten sieht. Und in derselben Richtung wie Maimonides erklärt, erweitert zu unserem Prophetenabschnitt, am Tag, an dem ich sie aus Ägypten herausgeholt habe, habe ich tatsächlich nicht zu euren Vätern über Angelegenheiten des Brandopfers und des Schlachtopfers gesprochen. Aber, fügt er hinzu und sagt, ich habe ihnen etwas befohlen. Das ist die Fortsetzung des Verses aus Jeremia. Hört auf meine Stimme und ich werde euch Gott sein und ihr werdet mir Volk sein und geht auf all dem Weg, den ich euch gebiete. Aber wenn sich diese Worte genau auf den Tag des Auszugs aus Ägypten beziehen, kann man nicht sagen, dass Israel damals eine Anweisung gegeben wurde oder dass ihnen eine Anordnung gegeben wurde, um auf all dem Weg, den ich euch gebiete, zu gehen. Also Leibowitsch ist noch ein bisschen genauer als Maimonides und sagt, wir haben in der Tora kein Beispiel für irgendetwas, was am Tag des Auszugs aus Ägypten befohlen worden ist. Und so fragt er jetzt, was wurde ihnen in dieser Stunde befohlen? Was meint Jeremia, wenn er in seinem Namen sagt, dass er ihnen damals das Grundlegende geboten hat? Wir finden dies nicht direkt in der Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Die Erklärung bekommen wir von Jeremia selbst an anderer Stelle, im 34. Kapitel, das sich ebenfalls mit einer Angelegenheit befasst, die zu den tiefgehendsten in der Geschichte Israels und seines Glaubens gehört. Die Angelegenheit der Befreiung der Sklaven im 7. Jahr. Das hatten wir in dem Wochenabschnitt gesehen, in dem Wochenabschnitt Mishpatim, der nach der Sinai-Offenbarung kommt, das Bundesbuch, das fängt ja an mit den Vorschriften für den hebräischen Sklaven, dass eben, wenn es passiert, dass sich jemand aufgrund finanzieller Schwierigkeiten als Sklave verkauft, er im 7. Jahr freigelassen werden muss. Und genau einen solchen Fall beschreibt Jeremia, wird im 34. Kapitel von Jeremia beschrieben, dass wirklich in der Zeit des letzten Königs von Judäa, Zedekia, es eine solche Befreiung gegeben hat, die aber dann auch sofort wieder rückgängig gemacht worden ist. Und so schreibt Leibowitsch weiter, die große Sünde, die das Volk in den Tagen Zedekias beging, war, dass sie zwar ihre Sklaven befreit, aber sie danach wieder zu Sklaven gemacht hatten. Dafür prophezeit Jeremia Jerusalem, dem König und dem Volk den Untergang. Dies ist eine der ernstesten und schwersten Prophezeiungen, die es in den Reden des Propheten der Zerstörung gibt. Und Jeremia beginnt seine Rede mit den Worten, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich denke, dass es kein Zufall ist, dass dies dieselben Worte sind, mit denen er einige Jahre früher die Prophetie über die Brand- und Schlachtopfer begonnen hat. Dort war der Anfang, so spricht der Herr der Heere, der Gott Israels. Fügt eure Brandopfer euren Schlachtopfern hinzu. Und hier wieder, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe einen Bund geschlossen mit euren Vätern am Tag, an dem ich sie aus Ägypten herausgeholt habe. Genau dieselben Worte hier, an dem ich sie aus Ägypten herausgeholt habe. Aus dem Sklavenhaus. Und gesagt, am Ende von 7 Jahren entlasse jeder seinen hebräischen Bruder, der sich dir verkauft hat und dir 6 Jahre gedient hat. Jeremias sagt uns etwas, das nicht in der Tora geschrieben steht. Dass an dem Tag, an dem Gott Israel aus Ägypten befreit hat, er ihnen die Befreiung ihrer Sklaven im 7. Jahr geboten hat. Was ich euch am Tag, an dem ich euch aus Ägypten herausgeholt habe, befohlen habe, und ich werde euch Gott sein und ihr werdet mir Volk sein und geht auf all dem Weg, den ich euch gebiete, das ist die Befreiung der Sklaven. Und die Nichteinhaltung dieser Sache ist es, die Prophetie über die vollständige Zerstörung nach sich zieht. Von hier lernen wir, dass die Opfer nicht das Wesen des Dienstes an ihm sind, sondern sie sollen den Dienst des Volkes, das diesen Bund bewahrt, an ihm symbolisieren. Und dieser Bund waren nicht Brand- und Schlachtopfer, sondern die Befreiung der Sklaven. Ja, soweit Maimonides und Leibowitsch zu unserer Prophetenlesung. Sind dazu Fragen, Anmerkungen? Ja, Herr Müller.
Wie ist dieses, muss ich wieder ausmachen, wie ist dieses Schlachtopfer, was die 4 Tage vor dem Auszug angeordnet war, zu bewerten? Das heißt also, dass jede Familie ein Schaf opfern sollte und für sich allein da ein Opfer bringen sollte und auch selbst verspeisen sollte. War gar
Nein,
kein Opfer?
es geht darum, ich suche gerade genau den Vers, es wird angeordnet, dass die Israeliten, das ist in Exodus 12, dass die Israeliten am 10., das ist Exodus 12, 3, dass die Israeliten am 10. Tag des Monats ein Lamm nehmen sollen, aber es wird dann noch nicht gesagt, dass es geopfert werden soll. Das ist letztlich das Lamm, das dann am Abend des 14. geschlachtet wird. Das wird 4 Tage vorher genommen und dann kommen eben die einzelnen Vorschriften, dass es wer dazu gezählt werden soll, dass die Menge des Fleisches des Lammes ausreichen und auch nicht zu viel sein wird für die Familien, die es essen. Das sind also nicht zwei Opfer, sondern das Nehmen des Lammes am 10. Tag ist die Vorbereitung für seine Schlachtung am 14.
Ja, war das ein Opfer in diesem Sinne? War
Eigentlich
das nur eine
nicht.
Vorratshaltung?
Also
Ja.
die Frage ist überhaupt, ob das Pessachlamm ein Opfer ist. Man sieht es natürlich später so, aber es ist schon hat eine eigene Stellung. Und aus dem biblischen Text sieht es ja auch eher so aus, dass der Sinn ist, dass es geschlachtet wird, weil man das Blut des Tieres an die Türpfosten schmieren soll. Also es ist schon eine eigene Kategorie, aber dann das Schlachten des Pessachtieres, das jedes Jahr wiederholt werden soll zur Erinnerung, wird letztlich ja zu einem Opfer, das dann auch in die Kategorien der Opfer, die wir sonst kennen, eingebaut wird. Und dieses Nehmen am 10. Tag des 1. Monats ist etwas, was nur einmalig galt für das Original Pessach in Ägypten. Das ist später nicht mehr gemacht worden. Und es gibt auch Midrashim, die sagen, also sozusagen, warum haben sie das Tier 4 Tage vorher genommen? Warum haben sie es ja nicht erst am Morgen des 14. genommen, weil ja vorher schon klar wurde, während der Plagen, wenn die Israeliten ein Lamm schlachten, schlachten sie damit etwas, was von den Ägyptern als Gott verehrt wird. Und das ist natürlich eine Provokation. Und wenn sie das schon 4 Tage vorher bei sich haben und die Ägypter wissen, die werden das irgendwann schlachten, wird sogar die Provokation noch mal ein Stück größer. Und die Israeliten sind sozusagen noch mal 4 Tage in Gefahr, dass die Ägypter über sie herfallen können deswegen und dass sie das machen sollen aus Gottvertrauen sozusagen, so erklären es die Midrashim dann später. Und wir hatten ja auch beim letzten Mal Maimonides, der auch als eine Erklärung für die spezifische Art der biblischen Opfer sagt, dass für die biblischen Opfer genau Tiere ausgewählt worden sind, die für die Nachbarvölker heilige Tiere waren, die man eben gerade nicht opfern darf, weil sie als Götter gelten. Ja, noch weitere Gedanken zu unseren Texten. Ja, Frau Fricke.
Ja, ich denke, mit dem Passachlamm, das war ja auch wichtig, dass der Engel des Herrn der vorüberging, die Erstgeborenen der Israeliten nicht tötete, so markierte man ja die Tür, und die Erstgeborenen des Pharaos und der Ägypter wurden getötet. Und ich denke, das ist die Erinnerung an dieses Ereignis.
Ja, genau.
Ja,
Das
so verstanden.
im Grunde genommen in dem Fall ist weniger das Schlachten selber eben als dieses Blut, das
Genau.
die Häuser schützen soll, natürlich symbolisch. Wir hatten auch damals, als wir den Wochenabschnitt hatten, darüber gesprochen, dass natürlich die Tradition sich die Frage stellt, ja, der Engel oder Gott selber haben doch gewusst, wo die Israeliten wohnten, der braucht
Also.
nur nicht das Blut, aber sozusagen, damit sie selber etwas tun, um ihr Gottvertrauen zu zeigen. Darum ging es dann.
Da klingt so irgendwie das Dämonentum noch durch. Mit dem Blut
Kann
an sich.
durchaus sein. Das würde wieder zu Maimonides passen, denn wie wir uns letztes Mal hatten, heidnische Bräuche in etwas Koscheres zu verwandeln, sozusagen. Religionsgeschichtlich ist zu vermuten, dass da irgendwelche Abwehrriten sind, aber die rabbinische Tradition tut ihr Bestes, um eben zu sagen, die Israeliten mussten das tun, um sozusagen einfach ein Zeichen zu tun, sie erfüllen die Gebote Gottes und sich damit der Erlösung würdig zu machen.
Weil ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, dass man also, wenn man ein Sündopfer darbringen will, weil man halt ein schlechtes Gewissen hat, ja, dass man dann grundsätzlich noch ein Brandopfer dazu opfern soll, damit nur ja nicht ein anderer eventuell denkt, was der da opfert, das ist ein Sündopfer, also hat er irgendwie Dreck am Stecken.
Das ist eine interessante Auslegung, aber es würde was zu der Tradition passen, dass es sich ja sozusagen nicht gehört, die Sünden groß auszubreiten, außer wenn es sich um Sünden hat, die man einem anderen gegenüber begangen hat und es sowieso bekannt ist und man sich dafür entschuldigen müsste. Herr Schneider.
Ja. Mir fällt es immer so schwer, ein bisschen mir die Realität vorzustellen, wie das der ganze Ablauf da so gewesen ist. Und es gab ja die sogenannten Pflichtopfer, glaube ich, das war eben auch zu lesen, also das Schuld- und das Sündopfer, glaube ich, die mussten dargebracht werden und die anderen waren dann freiwillig. Es gab ja zum Beispiel auch morgens ein Opfer, glaube ich, regelmäßig, also es gab so richtige regelmäßige Opfer, ich glaube, jeden Morgen und jeden Abend. Sind die da irgendwie einzuordnen jetzt oder ist das dann wieder ganz was anderes?
Die haben wir tatsächlich in unseren beiden Abschnitten in Levitikus, wurden die noch nicht ausdrücklich erwähnt. Diese ganze ausführliche Darstellung der täglichen Opfer und der Opfer für die Feiertage, die kommen im Buch Numeri, das ist Kapitel, was ist das, 27 oder 26, Sekunde. Das ist Numeri 28 und 29. Da beginnt es mit den beiden täglichen Opfern, das man morgens und abends darbringt, dann das Opfer für den Schabbat, für den Neumond und für alle Feiertage. Dann haben wir dann auch noch als wichtigen Teil eines langen Wochenabschnitts. Und das sind sozusagen die Opfer der Öffentlichkeit. Die sind unabhängig. Das ist das, was die Gemeinde Israel sozusagen verpflichtet ist, darzubringen. Und der Opferdienst begann eben mit dem Morgenopfer und danach kommen alle die Opfer, von denen wir jetzt gehört haben, die eben teilweise freiwillige Opfer sind, die jemand opfern kann, weil er Gott danken will zum Beispiel, oder die Sünd- und Schuldopfer, die halt verpflichtend sind für gewisse Vergehen. Also was wir hier in den beiden Wochenabschnitten haben, sind letztlich Opfer, zu denen einzelne Personen entweder aus bestimmten Gründen verpflichtet werden oder wo sie eine besondere Motivation haben, die darzubringen. Also der Unterschied wäre die Opfer der Öffentlichkeit, die wirklich zu bestimmten Tagen und Tageszeiten vorgeschrieben sind. Und daneben gibt es eben die Opfer, die in bestimmten Fällen Einzelne darbringen. Ob das jemals historisch so geschehen ist, können wir im Grunde genommen nicht wissen. Wir haben die Darstellung der Tora und wir lesen in den Büchern Samuel und Könige, dass es Opfer gegeben hat. Also das kann kein Zweifel sein, dass im Salomos Tempel Opfer dargebracht wurden. Aber ob das wirklich schon so ausgesehen hat, wie es die Tora beschreibt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Oder ob das eher ein Idealbild ist.
Ja, okay, danke.
Herr Müller?
Sie hatten vorhin mal gesagt, dass auch ein Dankopfer zu bringen ist, wenn einem Schlechtes geschieht oder Böses.
Nein, kein Dankopfer, sondern so wie man Gott Dank sagt für Gutes geschehen ist. Da heißt es dann mal im Text des Talmud, man muss Gott für alles danken, was einem geschieht, sei es Gutes oder Böses so. Sozusagen.
Also Dank,
Opfer werden dafür nicht dargebracht.
Ist kein Opfer. Danksagung. Nein, nein. Ach, kein Opfer.
Das wäre vielleicht des Guten dann doch zu viel. Frau
Wäre ein bisschen
Frinkel.
hart, wäre ein bisschen hart. Ja.
Ja.
Ich habe noch eine Frage. Wie ist das Erstlingsopfer einzuordnen? Man opferte ja, wenn man einen Sohn hatte, auch musste man was opfern, ihn sozusagen auslösen bei Gott.
Ja, die ganzen Erstlingsopfer, die eben von Tier oder von Menschen sein können, die gehören zu den Geboten, die an den Auszug aus Ägypten erinnern sollen. Da, weil eben die ägyptischen Erstgeborenen getötet worden sind und die Erstgeborenen der Israeliten nicht. Die engeren Vorschriften dazu hatten wir in Exodus 13, am Ende von der Auszugsgeschichte aus Ägypten. Da kommt das, und wenn es eben sich um koschere Tiere, also um Vieh, Kleinvieh handelt, die wurden geopfert. Dann hatten wir, wenn es sich um einen Esel handelt, der nicht zu den Tieren gehört, die geopfert werden können, den kann man auslösen durch einen Schaf oder eine Ziege. Oder wenn man das nicht will, darf man ihn halt aber nicht profan benutzen, da muss man ihm das Genick brechen. Und der menschliche Erstgeborene wird eben ausgelöst. Und das wird bis heute symbolisch gemacht, obwohl es keine Opfer mehr gibt, dass wenn ein erster Sohn geboren wird, also das muss heißen, sowohl dass es das erste Kind der Frau ist und dass es eben ein männliches Kind ist. Wenn vorher eine Tochter geboren wäre, wäre der Sohn danach kein Erstgeborener mehr. Und es muss auch eine natürliche Geburt gewesen sein, kein Kaiserschnitt, weil es eben heißt, der den Mutterschoß durchbricht. Das wird wörtlich genommen. Also wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind und es einen solchen Erstgeborenen gibt, dann zumindest praktizierende Juden und Jüdinnen machen das, die geben dann symbolisch einem Priester, einem Kohen, eine kleine Summe heute natürlich, um das auszulösen. Wir werden auch noch in einem Abschnitt in Numeri, da kommt im Grunde genommen, wie diese besondere Stellung der Erstgeborenen auf die Leviten übertragen wird als Dienst im Heiligtum, und da auch die Auslösung kommt, dass die, die überzählig sind den Leviten gegenüber, die müssen auch mit Geld ausgelöst werden. Also die
Ist
Erstlinge
das das
werden noch
so?
einige Male vorkommen.
Ist das das sogenannte Pidyon Haben?
Ja, genau.
Ja.
Idion, also es ist Auslösung im Hebräischen.
Also.
Also würde man das als besondere Form eines Auslösungsopfers nennen, weil in diese Gruppen, die genannt sind, passt das ja nicht
Nein,
wirklich
nein, das ist
rein.
wieder noch mal eine extra
Ist eine
Kategorie.
Extrakategorie, ne?
Ja,
Das wollte ich
und
eigentlich
in
wissen.
der Tora sind die halt auf völlig unterschiedliche Abschnitte verteilt. Es gibt dann in der Mishnah, in dem zuständigen Traktat, da gibt es mal eine Liste, wo wirklich alle verschiedenen Arten von Opfer vom höchsten Grad der Heiligkeit bis zum geringsten ganz systematisch zusammengebracht werden und genau erklärt wird, was geschlachtet wird, was gegessen wird, was verbrannt wird, wie lange man sie essen darf, da hat man das mal einmal zusammen systematisch zusammengestellt. Aber in der schriftlichen Tora muss man es sich sozusagen aus verschiedenen Ecken zusammensuchen.
Okay, da kann ich noch was fragen.
Ja,
Was
gern.
würde denn passieren? Also es ist ja so, wenn man jetzt unbeabsichtigt einen Fehler begangen hat, zum Beispiel unrein geworden ist, indem man irgendwas berührt hat, was einem nicht bewusst war. So war das ja beschrieben. Aber ich nehme das nicht wahr. Was passiert dann? Ich opfere weiter. Hätte das eine Konsequenz oder hätte das keine Konsequenz? Das habe ich.
Es wäre, wenn Ihnen das irgendwann bewusst wird, dann müssen Sie sozusagen retroaktiv ein Opfer werden. Wenn nicht, dann muss man halt Gott groß sein lassen. Und heute im Gebet kommt das, gerade auch am Yom Kippur, am Versöhnungstag, wird oft gesprochen von den Sünden, die wir vor dir bekannt haben, und den Sünden, die uns nicht klar ist, aber die du kennst, die du uns bitte auch vergeben musst. Da muss jeder davon ausgehen, dass es solche Übertretungen gibt, der man sich nicht bewusst ist.
Ja, danke.
Da muss Gott dann auch irgendwie mit fertig werden, sozusagen.
Oh, nee, so falsch. Da muss ich hin.
Ja, noch weiteres zu unserem Wochenabschnitt. dachte jetzt gerade auch gerade bei den Interpretationen von Maimonides und von Leibowitz, eigentlich ist es schade, dass die nicht gelesen wird, wenn es der letzte Schabbat vor Pessach ist. Denn gerade wenn wir in die Beziehung, was ich am Tag des Auszugs aus Ägypten befohlen habe, wenn das eigentlich gerade die Befreiung der Sklaven ist, passt es eigentlich wunderbar, das als Prophetenlesung vorher zu lesen. Also ist in dem Sinne thematisch überhaupt nicht abwegig und kann vielleicht auch nochmal, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, es gibt ja heute auch Bewegungen, die den neuen Tempel aufbauen wollen und die auch ein Pessachopfer wieder haben wollen. Und es ist eigentlich üblich, diese Gruppen bringen eine Art Probeopfer für Pessach immer einige Tage vorher, natürlich nicht auf dem Tempelberg, da stehen ja die muslimischen Heiligtümer, aber in der Nähe da und da vielleicht auch nochmal die Proportionen zu wahren und zu sagen, vielleicht ist es nicht das Allerwichtigste, sich darauf zu konzentrieren, sondern mehr um andere Aussagen, die das Pessachfest mit sich bringt. Ja, dann der nächste Abschnitt hatte ich schon gesagt, der schließt dann direkt an den zweiten Teil unseres Abschnitts, eben die Einweihung der Priester mit dem achten Tag. Und da haben wir auch eine der wenigen Stellen im Buch Levitikus, wo sozusagen ein richtiges Geschehen berichtet wird, nämlich was den beiden Söhnen Aarons passieren wird, wenn sie fremdes Feuer darbringen. Das ist eine sehr erschreckende Geschichte, die uns sicher beim nächsten Mal dann zentral beschäftigen wird.
Wie heißt der derzeitige Wochenabschnitt?
Der jetzige ist Zaf, den wir jetzt am Schabbat lesen.
Wie heißt der?
Zaf, haben Sie in der oben in der zweiten Zeile auf dem ersten Blatt steht es. Zaf, also der Imperativ von dem Verb zavar, befehlen, gebieten.
Ach ja, das heißt also, wir hatten die letzte Woche war Yikra.
Ja,
Und jetzt kommt Zaf.
jetzt, wir hatten jetzt, also wir haben jetzt schon über Zaf gesprochen. Wir lesen ihn jetzt am Schabbat
Ja.
und nächste Woche dann in Vorbereitung auf den letzten Schabbat vor. Nein, wir haben ja jetzt, Zaf ist ja der letzte Schabbat vor Pessach. Was wir nächste Woche behandeln werden, wird nicht die Woche dann gelesen, weil dann ja schon Pessach ist, sondern einen Schabbat später. Und wir haben ja einen Dienstag keine Sitzung, an Osterdienstag. Und damit nehmen wir sozusagen eine Woche den kommenden Abschnitt vor und hinken da nicht nach, wenn wir uns nach Ostern und Pessach wieder treffen.
Na gut.
Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Ganz herzlichen Dank und
Jo,
einen
vielen
schönen
Dank.
Abend.
Danke, ciao.
Dankeschön. Tudaraba. Tschüss.
Tschüss. Danke. Tschüss.